Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Die Themen: Die Schweiz und die UNO, Bilanz nach 5 Jahren. Bundespräsidentin Galmire ist zufrieden und hat doch mehr im Sinn. Nawaz Sharif und sein Rückkehrversuch. Er ist gescheitert. Der frühere Ministerpräsident Pakistans wird umgehend wieder ins Exil geschickt. Irak und die miserable Sicherheitslage. Umfrage beim Volk. Eine Mehrheit ist unzufrieden mit den amerikanischen Truppen. Im zweiten Teil der Sendung reden wir dann über den Petraeus-Bericht, der mit Spannung erwartet wird und zeigen soll, wie es weitergehen könnte. Israel und Neonazi-Gewalt. Gespräch mit einem Sozialpsychologen. Dann Ba'on über die Fassungslosigkeit im Staat der Juden. Und im Dossier «Kleiner Unterschied, große Wirkung, Heim oder Zuhause». Behinderte über ihre Erfahrungen mit einem neuen Betreuungsmodell. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Seit 5 Jahren ist die Schweiz in der UNO. Sie habe dort eine unabhängige Position, sagte Bundespräsidentin Micheline Galmire heute in Bern. Dass die Schweiz weder in der EU noch in der NATO sei, habe 2 Seiten.
In diesem Sinn sind wir isoliert. Das hat Vorteile, das heißt, wir können unsere traditionelle Rolle als Brückenbauer und Mediator spielen. Wir haben mehr Freiheit.
Und dies bringe auch Resultate. So gehe etwa die Schaffung des UNO-Menschenrechtsrats auf die Initiative der Schweiz zurück. 5 Jahre nach dem UNO-Beitritt der Schweiz sei es nun an der Zeit, über eine Kandidatur für den Sicherheitsrat zu diskutieren, sagte die Bundespräsidentin weiter. Ziel sei allenfalls eine Kandidatur bis 2020. Nach seiner Ausweisung aus Pakistan ist der frühere pakistanische Premierminister Nawaz Sharif wieder in seinem bisherigen Exil in Saudi-Arabien eingetroffen. Sharif war heute nach Pakistan gereist und kurz darauf wieder abgeschoben worden. Die Abschiebung erntete Kritik von der EU. Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, Sharif müsse sich in Pakistan verteidigen können. Man solle die Entscheidung des obersten pakistanischen Gerichts respektieren. Dieses hatte vor kurzem entschieden, dass Sharif nach Pakistan zurückkehren darf. Die heutigen Machthaber Pakistans werfen dem 57-jährigen Sharif Korruption und Geldwäsche vor. 1999 war er von Musharraf gestürzt und ins Exil nach London vertrieben worden. Immer mehr Iraker verlangen, dass die US-Truppen ihr Land verlassen. Laut einer Umfrage der Fernsehsender ABC, BBC und einer japanischen Station erklärten 47% der Befragten, die Amerikaner und ihre Verbündeten sollten gehen. Rund 70% der 2200 Befragten sagten zudem, die Sicherheitslage in Irak habe sich weiter verschlechtert, seit die US-Truppen aufgestockt wurden. Der irakische Regierungschef al-Maliki erklärte heute vor dem irakischen Parlament, seine Regierung habe Irak davor bewahrt, im Bürgerkrieg zu versinken. In den nächsten Minuten präsentiert der Oberkommandierende in Irak, General Petraeus, im US-Kongress einen Bericht zur Lage in Irak. Er dürfte von den Abgeordneten kritisch befragt werden. Unklar ist, ob Petraeus einen Teilabzug aus Irak empfehlen wird. Im Norden Mexikos sind bei einem schweren Lastwagenunglück über 30 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 150 weitere wurden verletzt. Laut den Behörden stieß der Lastwagen mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Er hatte 25 Tonnen Ammoniumnitrat geladen. Diese Chemikalie wird als Düngemittel oder auch für Sprengstoff verwendet. Als Helfer am Unfallort eintrafen, explodierte die Ladung. Bei der Explosion wurden etwa 50 Fahrzeuge sowie umliegende Gebäude beschädigt. Bei 2 gleichzeitigen Anschlägen im Süden Afghanistans sind 28 Menschen ums Leben gekommen. Das teilt die Polizei mit. Mindestens 45 weitere wurden verletzt. Die Unwetter im Berner Seeland von Ende August haben Gebäudeschäden von 40 Millionen Franken verursacht. Allein in der schwer betroffenen Gemeinde Lies entstanden Schäden von 25 Millionen Franken. Insgesamt verzeichnete die Gebäudeversicherung Bern in diesem Sommer eine Schadenssumme von rund 180 Millionen Franken mit rund 18.500 Schadensmeldungen. Wegen Naturkatastrophen muss die Rückversicherungsbranche in diesem Jahr mit deutlich höheren Kosten rechnen. Die Kosten dürften weltweit rund 42 Milliarden Franken betragen, wie der Schweizer Rückversicherer Swiss Re mitteilt. Das ist dreimal so viel wie im Vorjahr. Das Jahr 2006 war mit Kosten von weltweit 14 Milliarden Franken vergleichsweise günstig. Trotz der aktuellen Belastung sagt Swiss Re der Versicherungsbranche für dieses Jahr gute Finanzergebnisse voraus. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt reagiert auf den Absturz eines selbstgebauten Flugzeugs auf ein Basler Mehrfamilienhaus. Ab sofort dürfen derartige Flugzeuge keine Flüge mehr über dicht besiedeltem Gebiet mehr unternehmen, auch wenn sie eine Sonderbewilligung haben. Beim Unfall in Basel Mitte Juni kam der Pilot ums Leben. Das betroffene Haus wurde schwer beschädigt und musste geräumt werden. Der Chefredaktor der Zeitschrift Bilanz, René Lüchinger, tritt sofort zurück und verlässt das Unternehmen. Der Rücktritt erfolge auf eigenen Wunsch, teilt der Verlag Chanfray AG mit. Der 48-jährige Lüchinger hatte die Bilanz-Chefredaktion Ende 2003 übernommen. Im Lausanner Vorort Renon ist ein vierstöckiges Gebäude vollständig abgebrannt. Das Haus, in dem auch Asylsuchende untergebracht waren, droht einzustürzen, meldet die Kantonspolizei. Sieben Personen mussten demnach mit Rauchvergiftungen ins Spital gebracht werden. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die portugiesische Polizei übergibt den Fall Madeleine an die Staatsanwaltschaft, das erklärte ein Sprecher der Polizei. Die Staatsanwaltschaft wird nun entscheiden, ob die Eltern des verschwundenen Kindes beschuldigt werden. Sie muss auch beurteilen, ob die Verdachtsmomente ausreichen, die Eltern vor einen Richter zu bringen. Die 4 Jahre alte Madeleine war Anfang Mai aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden. Die Eltern waren seither in Portugal und reisten erst am Wochenende zurück nach England.
Schweizer Radio DRS 1 im Echo der Zeit geht es weiter mit diesen Themen. Von der Schwierigkeit, sich zu bewegen, wenn es kaum Spielraum gibt dafür. Die USA warten auf den Petraeus-Bericht über die Lage im Irak. Machtspiele, Korruption, Unterdrückung. Eigentlich haben die Pakistani genug von ihrer Politelite, aber Besserung ist kaum in Sicht. Gut gestartet, aber jetzt starten wir durch. Micheline Galmiret visiert für die Schweiz einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat an. Ein Schritt, immerhin, aber eben nur ein Schritt. Iran müsse noch viel mehr tun, um international Vertrauen zu erhalten, sagt der Chef der Atomkontrollbehörde. Ins Land geholt, ausgegrenzt, vernachlässigt. Israel schaut fassungslos auf die paar Neonazis aus der großen Gemeinde der Einwanderer aus Russland. Misstrauen, Verdächtigungen, Wut. Wir reden mit den vertriebenen Palästinensern aus dem libanesischen Lager Nahr el-Bared. Und das neue Leben des Özcan Ateş.
Es ist ganz anders. Es ist ganz anders. Vor allem, ja, ein Beispiel ist, ganz banales Beispiel, früher ist einem gekocht worden. Heute, wenn ich heimkomme, wird nicht ausgeruht. Heute wird man zuerst geschaut, dass ich mal etwas vom Tisch habe.
Der Mann im Rollstuhl über den Gewinn an Selbstständigkeit dank einem Projekt, das die Behindertenbetreuung revolutionieren könnte. Mehr von ihm im Echo-Dossier. Wie weiter im Irak? Keine andere Frage beschäftigt die USA so stark wie diese. Und heute steht sie besonders im Brennpunkt. In wenigen Minuten stellen General David Petraeus, der Kommandant der US-Truppen im Irak, und Ryan Crocker, Botschafter der USA in Bagdad, ihren Bericht zur Lage im Irak vor. Wichtige Punkte aus dem Bericht zu Irak sind bereits durchgesickert. Frage an unseren Korrespondenten Max Ackermann. Was werden der General und der Botschafter dem Parlament berichten?
Von allem, was man weiß aus Interviews, die General Petraeus in den letzten Tagen gegeben hat und auch von einem Brief, den er an die Truppen im Irak geschrieben hat, werden er und Botschafter Crocker wohl die militärischen Fortschritte im Irak betonen. Der Surge, also die Aufstockung der Truppen dieses Jahr um 30.000 Mann, habe funktioniert. Militärisch sei man vorangekommen, politisch dagegen sei die Situation nach wie vor schlecht.
Militärische Fortschritte also, wo denn und wo ist politischer Stillstand zu verzeichnen?
Also politisch eben wenig Fortschritte, die Öleinnahmen würden nach wie vor ungleich verteilt, im Parlament funktioniere die Zusammenarbeit der verschiedenen Bevölkerungsgruppen schlecht und ehemalige Anhänger von Saddam Hussein seien nach wie vor an den Rand gedrängt. Militärisch dagegen wird der Bericht wohl ein vorsichtig positives Bild zeichnen. Da habe sich vor allem die Sicherheitslage in Bagdad verbessert und vor allem sei die Sicherheitslage viel besser in der zuvor besonders umkämpften Provinz Anbar.
Welche Schlüsse ziehen jetzt Petraeus und Crocca aus dieser Analyse?
Also sie ziehen vor allem den Schluss, dass die neue amerikanische Militärstrategie grundsätzlich funktioniere und dass man diesen Erfolg nicht mit einem zu schnellen Abzug gefährden dürfe. Konkret werden Crocker und Petraeus wohl vorschlagen, dass bis Ende Jahr eine Brigade aus dem Irak abgezogen wird. Das sind 4.000 bis 5.000 Mann von heute über 160.000 US-Soldaten im Irak. Und wenn alles gut läuft, dann halten es Crocker und Petraeus offenbar für möglich, bis etwa in einem Jahr die Truppen auf den Stand von vor der Aufstockung zurückzufahren, also auf etwa 130.000 Soldaten. Einen verbindlichen Zeitplan für den Truppenabbau werden Crocker und Petraeus aber nicht vorlegen, dafür sei es noch zu früh.
Das tönt nicht nach einer grundlegenden Strategieänderung, die da vorgeschlagen wird, und liegt also ganz auf der bisherigen Linie von Präsident Bush.
Ja, Präsident Bush hat wiederholt Ähnliches gesagt, wie jetzt offenbar in diesem Bericht steht. Letztmals bei seinem Kurzbesuch im Irak letzte Woche. Man kann deshalb auch davon ausgehen, dass er Ende Woche, wenn er dann die künftige US-Strategie im Irak bekannt geben will, dass er dann den Empfehlungen von Botschafter Crocker und General Petraeus folgen wird.
Und wenn er das dann tatsächlich macht, ist das kaum das, was die Öffentlichkeit in den USA will oder eine Mehrheit will und vor allem, was die demokratische Opposition will.
Ja, das kann man sicher so sagen. Besonders die Demokraten werden sehr unzufrieden sein, dass kein Zeitplan für den Truppenabzug genannt wird und sie werden versuchen, den Druck auf das Weiße Haus wieder zu verstärken. In letzter Zeit war ja da etwas Ruhe, weil alle auf den heutigen Bericht gewartet haben. Aber auch mehrere Republikaner haben angekündigt, harte Fragen stellen zu wollen. Auch viele ihrer Wähler wollen diesen Krieg ja möglichst schnell beendet haben. Aber im Grunde weiß halt niemand, wie man am besten aus dem Irak-Schlamassel herauskommt. Und bezeichnend finde ich, dass zum Beispiel die meisten demokratischen Präsidentschaftskandidaten sehr, sehr vorsichtig sind mit ihren Forderungen. Sie wissen auch, dass sie das Problem erben werden, sollten sie die Wahl im nächsten Jahr gewinnen.
Besten Dank, Max Ackermann. In unserer Sendung in einer Stunde auf DRS2 reden wir wieder miteinander. Dann sollten Petraeus und Crocker daran sein, den Bericht vorzustellen und wir wissen dann vielleicht schon etwas mehr. Zu einem anderen Thema. Demokratisch war das sicher nicht. Nawaz Sharif, ein Widersacher des pakistanischen Präsidenten Pervez Musharraf, war am Morgen in Islamabad eben erst angekommen, als er verhaftet und nach Saudi-Arabien ausgeschafft wurde. Musharraf will sich in den kommenden Wochen einer Wiederwahl stellen, aber offenbar ohne das Risiko einer allfälligen Nichtwahl. Pakistan schlittert derweil immer tiefer in eine Krise, die längst nicht mehr nur eine Demokratiekrise ist. Einschätzungen von Asien-Korrespondent René Schell.
Der pakistanische Präsident Pervez Musharraf hat heute sein wahres Gesicht gezeigt, das eines machtbesessenen Diktators. Er hat seinen Machtapparat mobilisiert, um einen missliebigen Kontrahenten auszuschalten und seine eigene Machtposition zu sichern. Er hat Tausende politisch Andersgesinnte in Haft nehmen lassen. Er hat rund um die Hauptstadt Polizei- und Antiterroreinheiten postiert, um Protesten vorzubeugen. Er hat Telefonnetze gekappt und Radio- und Fernsehsender abgeschaltet. Und er hat eine Entscheidung des höchsten Gerichts missachtet, dass Ex-Premierminister Nawaz Sharif die bedingungslose Rückkehr in seine Heimat erlaubte. Pervez Musharraf will an der Macht bleiben, koste es, was es wolle. Genauso wie seine Konkurrenten im Exil Benazir Bhutto und Nawaz Sharif, als sie das Land regierten. Bhutto hat Pakistan praktisch in den Ruin getrieben und Millionen auf eigene Konten im Ausland transferiert. Und sie geht, wie Musharraf, in der Not mit dem Teufel ins Bett. nicht weil es dem Land dient, sondern weil es zu ihrem eigenen Vorteil ist, wie der kürzliche, gescheiterte Handel mit Musharraf gezeigt hat. Sie hätte ihn in den geplanten Wahlen unterstützt, wenn er dafür gesorgt hätte, dass die Korruptionsanklagen gegen sie fallen gelassen würden. Aber auch Sharif ist nicht der aufrechte Politiker mit weißer Weste, wie er sich in diesen Tagen präsentiert. Er war als Regierungschef genauso korrupt wie Musharraf und Bhutto und er hat mehr als einmal gezeigt, wie unberechenbar und gefährlich er sein kann. Unter seiner Regierung hat Pakistan die Atombombe entwickelt und erstmals getestet. Und um Armeechef Musharraf loszuwerden, versuchte er, dessen Flugzeug und alle Insassen abstürzen zu lassen. Der Plan scheiterte. Die einzige hoffnungsvolle Perspektive, die sich Pakistan bietet, ist der demokratische Weg. Er wäre nicht nur das Beste für das Land, sondern auch für Pervez Musharraf. Er könnte sich im kommenden Monat, wie geplant, vom gegenwärtigen Parlament als Präsident für weitere 5 Jahre bestätigen lassen. Dann könnte er freie und faire Wahlen ausschreiben, das neu gewählte Parlament könnte eine echte zivile Regierung wählen und Musharraf und seine Armee erhielten die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Nur eine solche demokratische Umgestaltung ermöglicht einen Neubeginn. Für eine nationale Aussöhnung mit den Stämmen in Balochistan und Waziristan, für eine Verständigung mit den konservativen Mullahs, für eine wirksame Bekämpfung des Extremismus an den verschiedensten Fronten. Die Pakistanis haben von Machtspielen, von Korruption und Unterdrückung genug. Und sie haben nicht nur genug davon, sondern zunehmend auch Angst davor. Sie haben sich zwar an Militärmachthaber gewöhnt und dass diese sich nach Belieben an der Macht zu halten versuchen und dazu auch Wahlen aussetzen. Sie haben sich aber nicht an den Extremismus gewöhnt, der überall im Land zunimmt und das Land in einen Strudel der Gewalt hineingerissen hat. Und es ist kein Weg zu sehen, der daraus herausführt.
Als einziges Land überhaupt trat die Schweiz nach einer Volksabstimmung der UNO bei. Genauer, es brachte sogar 2 Abstimmungen. 1986 hatte das Volk noch Nein gesagt zur UNO. 16 Jahre später war es dann nach einer harten Debatte anderer Meinung. Heute zog nun Außenministerin Micheline Galmiret Bilanz über 5 Jahre UNO-Mitgliedschaft. Positive Bilanz. Und sie wagte einen Ausblick in die Zukunft. Und dieser Ausblick wiederum lässt unseren UNO-Korrespondenten Markus Mucklin vermuten, dass der Schweiz eine neue UNO-Debatte bevorsteht.
Die Schweiz ist als UNO-Mitglied eine kleine Nation geblieben. Sie kann nicht, was Großmächte bewegen können, und auch keine mit der EU vergleichbare Verhandlungsmacht ausspielen. Und doch, die Schweiz kann in ihrer Bilanz 5 Jahre nach dem UNO-Beitritt einiges vorweisen. The Swiss Idea für einen Menschenrechtsrat, wie es der frühere Generalsekretär Kofi Annan ausdrückte, wurde umgesetzt. Und die Schweiz hat, zusammen mit 4 anderen kleinen Nationen, einen Vorstoß für die Reform des mächtigsten UNO-Organs, des Sicherheitsrats, gemacht. Der Rat soll nicht mehr hinter verschlossenen Türen Entscheide fällen, soll sich kontrollieren lassen. Die Großmächte müssten sich rechtfertigen, wenn sie ihr Vetorecht einlegen, oder der Rat müsste Länder und Einzelpersonen anhören, bevor er Sanktionen ergreift. Die Vorstöße für den Menschenrechtsrat und für die Reform des Sicherheitsrates stehen für eine aktive Schweizer Diplomatie in New York und in Genf. Und sie zeigen auch, dass die Schweiz es versteht, offensichtliche Schwächen der Weltorganisation auf die Tagesordnung zu setzen. Doch es zeigen sich auch gleich Grenzen. Der neue Menschenrechtsrat ist keine Garantie dafür, dass die UNO die Menschenrechte besser schützt. Die mühsamen Debatten über eine Darfur-Resolution im letzten Frühjahr haben es gezeigt. Oder jetzt, in der Session, die der Menschenrechtsrat heute eröffnet hat, besteht die Gefahr, dass die Mandate der Rapporteure, die in den letzten Jahren furchtlos die Lage in Burundi, in der Demokratischen Republik Kongo und im Sudan analysiert und kritisiert haben, nicht mehr erneuert werden. Und die Reform des Sicherheitsrates, sie ist noch nicht geschafft. Und es ist offen, ob die Vetomächte auf die Reform eintreten wollen. Dennoch trifft zu, was der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan mal gesagt hat, die Schweiz spielt in der UNO in einer höheren Liga, als es ihrer Größe entspricht. Und das will Bundespräsidentin Micheline Galmiret auch in Zukunft. Als 14. wichtigste Beitragszahlerin der UNO wolle die Schweiz mitentscheiden, wenn neue Friedensmissionen beschlossen werden. Deshalb strebt die Bundespräsidentin die Kandidatur für den Sicherheitsrat an.
Seule une appartenance au Conseil de sécurité nous permettrait de participer là vraiment totalement.
Nur wer dem Sicherheitsrat angehöre, könne über Friedensmissionen mitentscheiden. Wer dem mächtigsten UNO-Gremium angehören will, kommt allerdings unter Druck, bei den Friedensmissionen aktiv mitzutun, selber Soldaten in die Konfliktgebiete zu entsenden. Für die Bundespräsidentin Galmiret wäre das selbstverständlich. Sie möchte, dass sich die Schweiz in UNO-Missionen stärker engagiert. Doch solche Auslandeinsätze sind umstritten und dürften, nachdem es in den letzten Jahren um die UNO-Mitgliedschaft auffallend still wurde, eine neue UNO-Debatte entfachen.
Markus Mucklin. Vor zwei Wochen hatten sich der Iran und die UNO-Atombehörde IAEA darauf geeinigt, das umstrittene iranische Atomprogramm zu überprüfen. Das Abkommen wurde von manchen als Durchbruch dargestellt. Doch es scheint keineswegs so umfassend und wasserdicht, wie vor allem Teheran behauptete. IAEA-Generaldirektor Mohammed El-Baradei sieht darin lediglich einen ersten Schritt. Der Iran müsse noch viel mehr tun, um die weltweiten Zweifel an seinen nuklearen Ambitionen zu zerstreuen. Fredrik Steiger.
Bisher hatte sich die UNO-Atombehörde bloß sehr zurückhaltend über das jüngste Abkommen mit dem Iran geäußert. Erst auf Drängen Teherans, das wohl hoffte, damit international für gut Wetter zu sorgen, wurde die Vereinbarung überhaupt frühzeitig publik. Doch heute nun, an der Eröffnung der Gouverneursratssitzung der IAEA, sprach deren Generaldirektor, der Ägypter Mohammed El-Baradei, Klartext. Das vielgepriesene Abkommen sei zwar ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber eben bloß ein Schritt. Es betreffe vor allem Irans Nuklearaktivitäten in der Vergangenheit. Hingegen verschaffe es der UNO-Behörde keinen vollen Zugang zu seinen heutigen Atomanstrengungen. Er beklagte außerdem, dass der Iran die Urananreicherung fortsetze. Zwar besitze er nicht, wie das Regime selber behaupte, bereits 3000 funktionsfähige Zentrifugen, aber immerhin schon knapp 2000. Das Land nähert sich damit jener kritischen Grenze, die es ihm erlauben würde, eigene Atombomben zu bauen. Die Worte des IAEA-Chefs haben umso mehr Gewicht, als El-Baradei bisher keineswegs als Anhänger eines harten Vorgehens gegenüber dem Iran galt und verschiedentlich gar Washington zur Mäßigung ermahnte. Doch El-Baradeis heutige Erklärung nahm Greg Schulte, der US-Botschafter bei der IAEA, sogleich zum Anlass, den Druck auf Teheran zu erhöhen. Man könne jetzt nicht monatelang warten, bis der Iran sein Atomprogramm Stück um Stück offenlege. Die USA verlangen rasch neue, schärfere UNO-Sanktionen. Sie dürften nun wachsende Unterstützung für ihre Forderung finden.
Fredrik Steiger im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Die weiteren Themen hier: Neonazi-Gewalt in Israel, ein Erklärungsversuch. Wiederaufbau im Flüchtlingslager, ein Augenschein im libanesischen Nar el-Bared. Neue Wege in der Betreuung von Behinderten, eine Zwischenbilanz. Sie horten Waffen und Sprengstoff. Sie verschmieren Synagogen mit Hakenkreuzen und Nazi-Parolen. Sie attackieren Ausländer, Homosexuelle und orthodoxe Juden. Und sie sind selbst jüdischer Herkunft und begehen diese Taten in Israel, dem Land, das sich als Heimat für die Juden in aller Welt betrachtet. Gestern hat die israelische Polizei bekannt gegeben, dass sie in der Nähe von Tel Aviv eine Bande von 8 Neonazis verhaftet hat. Judenhass im Staat der Juden, wie reagiert die israelische Öffentlichkeit darauf? Das fragte ich den israelischen Sozialpsychologen Dan Ba-On auf einer etwas schlechten Leitung nach Tel Aviv.
Die israelische Öffentlichkeit reagiert sehr schwer dagegen. Also das für israelische Juden, die mit der Shoah-Erinnerung leben, ist das ganz fürchterlich, dass hier sich solche Gruppe klar macht, was sie auf ihre Händen da gemalt haben. Also das ist so, würde ich sagen, der antisozialische, wie man nur sich darstellen kann, wie möglich in der israelisch-jüdischen Gesellschaft.
Ist das Phänomen denn neu in Israel, Neonazis, die ihr Unwesen treiben?
Also es wurde noch nie bisher solche Gruppe dargestellt. Also ich erinnere, dass innerhalb der ersten Intifada war eine Militärgruppe, die in Ramallah hat einmal auf ihr Tor dargestellt. Diese Gruppe nannte sich Mengele. Und das war auch so eine Provokation eigentlich. Sie haben dadurch wirklich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich von vorher in verschiedene andere Wege versucht haben. Und ich glaube, das wird auch hier sicher wahr sein. Das sind so junge Leute von der Grenze von unserer Gesellschaft, die irgendwie vernachlässigt sind, gesellschaftlich, vielleicht auch Familien Und das war vielleicht ihr eigener Weg, sich darzustellen.
Die Verhafteten stammen ja aus der großen Gemeinde der aus der Ex-Sowjetunion eingewanderten Juden, denen Israel die Türen ganz weit geöffnet hat und sie ins Land hat kommen lassen. Ist es von Ihnen aus gesehen typisch, dass die Neonazis gerade aus dieser Gruppe kommen?
Also erstmal in dieser Gruppe, also innerhalb dieser 900.000 Leute, die hergekommen sind, sind ungefähr 20% oder 25% Nicht-Juden. Und ich glaube, auch innerhalb dieser kleinen Gruppe sind mehrere von denen von Familien, die eigentlich keine Beziehung mit Judentum haben oder vielleicht auch teilweise negative Beziehungen mit Judentum haben. Und das hat damit zu tun, dass die Politik von unserer Regierung all diese Jahre war, alle Leute hin sich herzubringen, die sie irgendwie als Juden anerkennen können, um hier diese Mehrheit von Juden in dieses Land zu erheben. Und diese Politik hat dann auch mehrere Gruppen reingelassen, die mit Judentum sehr wenig zu tun haben.
Was wird denn für die Integration getan für diese Gruppen?
Also ich glaube, man macht sehr viel, aber wenn man so 1 Million Leute innerhalb ein paar Jahren reinlässt, wir sind ein kleines Land, wir haben mehrere andere Probleme und sicher diese Prozesse von Integration dauern immer mehr als 2 Generationen und hier gibt es sehr viel Vernachlässigung von Erziehung, von Familien, von Arbeitslosigkeit. All diese Probleme bringen denn dazu, so ein Phänomen, Neonazis in Israel, aber da gibt es mehrere andere solche Probleme, über denen wir viel weniger hören, weil sie nicht so eine Sensation sind.
Der israelische Innenminister hat auf die Verhaftungen reagiert und gesagt, er wolle prüfen, ob man verurteilte Neonazis deportieren könne und ihnen die Staatsbürgerschaft aberkennen. Ist das eine Lösung?
Ich würde mir erstmal kümmern und sehen, wer sind diese Personen, was war ihre Geschichte, ihre Familiengeschichte. Gibt es da, sagen wir, in der Familie Überlebenden von der Shoah? Gegen was haben diese jungen Leute reagiert? Deportieren kann man immer, aber ich glaube nicht, dass das Problem innerlich lösen wird. Ich würde vielmehr wollen, dass man sich da erstmal sich kümmert zu sehen, wie ist dieses Phänomen aufgewachsen in dieses Land? Gegen was haben sie eigentlich reagiert?
Das war Dan Ba-On, der israelische Sozialpsychologe in Tel Aviv. Die Schlacht von Nahr el-Bared ist geschlagen. Im Libanon atmet man auf, eine Woche nach dem Ende der Kämpfe im Palästinenserlager bei Tripoli. Die libanesische Armee hat die islamischen Extremisten von Fatah al-Islam in die Knie gezwungen und erntet dafür im ganzen Land Lob. Doch niemand weiß, ob dies ein langfristiger Sieg ist oder nur das Ende eines ersten Kapitels gegen die von Al-Qaida inspirierten Terroristen. Und niemand kann den über 30.000 vertriebenen Palästinensern aus Nahr el-Bared garantieren, dass sie bald zurückkehren können. Ihr Lager ist zerstört. Für den Wiederaufbau müssen Regierung und UNO erst Geldgeber finden. Irene Meyer in Beirut.
Soldaten sichern das Trümmerfeld von Nahr el-Bared. Nur ein Blick von Weitem ist gestattet. Selbst Mohd Abdel Al vom Palästinenserhilfswerk der UNO, UNRWA, muss draußen bleiben.
No, we have not so far had any access to it. We have had a look at it from the outskirts only. It looks pretty bad actually.
Es sieht sehr schlecht aus, sagt Abdel Al. In der Tat, weiter um Schutt und Asche, geknickte Minarette, flachgelegte Häuser, Betonskelette. Das Bild, das Bomben und Krieg hinterlassen. Und die offenen Fragen. Wohin nun mit den über 30.000 obdachlosen Palästinensern, die schnell zurück wollen? UNRWA-Vertreter Abdel Al, selbst ein palästinensischer Flüchtling, spricht von Plänen und Versprechen und weiß gleichzeitig, dass es eilt. Zuerst räumt jetzt die Armee auf. Danach, in 2-3 Wochen, werde die UNRWA eine Bestandesaufnahme der Zerstörung machen.
No, actually, from the very beginning, UNRWA and the Lebanese government has agreed.
Unterdessen verspricht Premier Sanjura in Beirut den Palästinensern, dass Nahr el-Bared schnell wieder aufgebaut wäre, obwohl er dafür das Geld noch nicht aufgetrieben hat. Wichtig sei, sagt UNRWA-Vertreter Abdel Al, dass kein modernes, definitives Dorf entstehe, sondern der Lagercharakter beibehalten wäre, damit sichtbar sei, hier lebten Flüchtlinge, die auf die Rückkehr nach Palästina warteten.
However, we believe that the camp should still look as a camp with an improved.
Denn unter den aus Nahr el-Bared vertriebenen Palästinensern geht das Gerücht, der Konflikt der letzten Monate habe auch zum Ziel, das Rückkehrrecht der Palästinenser zu tilgen und sie im Libanon endgültig anzusiedeln. Und so finden wir im benachbarten Lager Bedawi, dort, wo sie vorübergehend unter erbärmlichen Bedingungen Unterschlupf gefunden haben, vor allem eines: tiefes Misstrauen. Alles Lügen, ruft ein alter Mann. Sie werden Nahr el-Bared nicht mehr aufbauen. Einmal mehr wollten sie die palästinensische Sache durch Vertreibung aus der Welt schaffen, schimpft er. Die Situation ist explosiv und das palästinensisch-libanesische Verhältnis sei sehr angespannt, sagt Abu Jaber, ein palästinensischer Offizieller der PFLP, einer politischen Fraktion. Viele Libanesen in der Umgebung machen die Palästinenser im Lager mitverantwortlich für das Eindringen der Extremisten von Fatah al-Islam und die großen Verluste der libanesischen Armee. Die meisten der über 160 getöteten Soldaten stammen aus den Dörfern um Nahr el-Bared. Aus Bebin zum Beispiel. Der 13-jährige Said dort kennt die Namen vieler Toten. Sein Schwager Mohammed gibt den Palästinensern die direkte Schuld am Tod der Soldaten. Nahr el-Bared solle nicht wieder aufgebaut werden. Was mit den Palästinensern geschehe, kümmere ihn wenig, sagt Mohammed. In Tripoli sitzt derweil Khodr Talib, der Korrespondent der Zeitung Al-Safir, und sagt, die Palästinenser seien genauso Opfer dieses Konflikts wie die libanesische Armee. Er frage sich vielmehr, wie sich mehrere hundert schwer bewaffnete Al-Qaida-Sympathisanten quer durchs ganze Land bewegen konnten, ohne dass die Sicherheitsdienste der Regierung gegen sie vorgingen. Und er frage sich, warum die Regierung das Kapitel Fatah al-Islam nun so schnell schließen wolle.
Man assasa Fatah al-Islam? Wahada su'al asasi.
Wer hat diese sunnitischen Extremisten, die sich schließlich als Al-Qaida-Klone entpuppten, wirklich gesponsert? Diese Frage sei nach wie vor unbeantwortet. Der Verdacht, sie im Kampf gegen die schiitische Hisbollah zu instrumentalisieren, stehe nach wie vor im Raum. Der Verdacht gegen Syrien wird unterdessen von höchster Stelle ausgeräumt, von General Michel Sleiman, dem Chef der Armee, der sich als unabhängig erwiesen hat. General Sleiman gibt außerdem bekannt, Syrien habe der libanesischen Armee entscheidende Militärhilfe gegeben. Journalist Khodr Talib glaubt, die Armee habe mit dem Sieg über Fatah al-Islam das Land vor einer großen Gefahr gerettet. Gebannt aber sei sie wohl nicht. Mehrere Fatah al-Islam-Kämpfer sind geflüchtet, sogar ihr Anführer Shakr al-Absi könnte entkommen sein. Die Meldungen sind widersprüchlich. Aber die libanesische Armee, so Talib, habe eine klare Botschaft ausgesandt. Der Libanon wäre nicht so einfach zu einem zweiten Irak. Eine Armee, die schlecht ausgerüstet und unerfahren sei. Aber eine Armee, deren schiitische, sunnitische, christliche und drusische Soldaten dem Land und der Region ein Beispiel gegeben hätten, was Einheit bedeute und Unabhängigkeit.
Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Es ist 18.35 Uhr. Das Dossier heute zu einem Projekt, das die Betreuung von Behinderten in der Schweiz revolutionieren könnte. Es läuft seit anderthalb Jahren und funktioniert so. Behinderte erhalten direkt Geld und kaufen sich mit einem sogenannten Assistenzbudget ihre Hilfe selbst ein, anstatt dass sie im Heim oder von der Spitex betreut werden. Seit dieses Pilotprojekt gestartet wurde, begleiten wir die Familie Weber aus Mährenschwand im Aargau mit ihrer schwer zerebral gelähmten Tochter Naomi und aus der Region Bern den Rollstuhlfahrer Özcan Ateş, der vor kurzem aus dem Heim ausgezogen ist. Inlandredaktorin Monika Binotto.
Für Özcan Ateş ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Noch vor einem Jahr hatte er die Hoffnung auf eine eigene Wohnung fast aufgegeben.
Ich bin doch sehr enttäuscht. Manchmal bin ich also richtig am Boden.
Monatelang suchte er vergeblich nach einer rollstuhlgängigen Wohnung. Aber jetzt hat er es geschafft. Seit wenigen Wochen wohnt er nicht mehr im Heim im Rossfeld, sondern in einer eigenen Wohnung in Rüfenacht. Stolz zeigt er sein neues Reich.
Hier, gerade rechter Hand, ist da super eingerichtete Nasszelle. Nicht machen, Hurti. Das Brünneli. Wir haben gerade vor dem Brünneli hier jetzt noch einen Spiegel. Das muss noch geändert werden, aber das kommt dann noch. Weil hier, mit dem Spiegel, der jetzt eingerichtet ist, ist ein grosser Spiegel. Nur der nützt mir nichts. Das ist definitiv zu hoch.
Einige Änderungen braucht es noch, aber Özcan Ateş freut sich über sein neues Leben, das so ganz anders ist als vorher.
Es ist ganz anders. Es ist ganz anders. Vor allem, ja, ein Beispiel ist, ganz banales Beispiel, früher ist einem gekocht worden. Heute, wenn ich heimkomme, wird nicht ausgeruht. Heute wird einmal zuerst geschaut, dass ich mal etwas vom Tisch habe. Und es ist ein riesiger Aufwand natürlich, aber ich bereue es nie. Also, es macht auch Spass, es gibt Lebensqualität, das alles zu machen müssen. Also.
Nicht nur kochen und waschen muss er nun selber, er ist mit dem Assistenzbudget auch Arbeitgeber geworden. Er beschäftigt eine Frau, die zweimal in der Woche zum Putzen vorbeikommt. Allerdings habe er schnell feststellen müssen, dass Putzen alleine als Hilfe nicht reiche.
Ich brauche Hilfe, fürs Budget zu machen. Dass man sagt, ich habe so und so viel Geld zur Verfügung, ich darf das einfach nicht überziehen, sonst habe ich mit dem Monat kein Geld mehr für zu essen. Und ich lerne zusätzlich von dieser Person, die mir helfen kann, die man am besten günstig einkaufen kann. Qualitativ, aber doch gut. Und halt so Zeuge, so Alltagssachen lerne ich einfach, die ich vor im Heim, wo ich war, nicht gelernt habe.
Es ist ein beschwerlicher Alltag, weitaus beschwerlicher als vorher. Alleine die Fahrt zur Arbeit dauert fast eine Stunde. Weil das Tram in die Stadt nicht rollstuhlgängig ist, muss Özcan Ateş einen weiten Umweg auf sich nehmen. Und auch die Kontakte mit anderen Menschen sind nicht mehr einfach automatisch da. Im Heim war er immer mit anderen zusammen, jetzt muss er sich ein eigenes Netz aufbauen. Trotzdem bereut er es nicht.
Nein, definitiv nicht. Bereut und das im Moment ganz sicher nicht. Vielleicht kommt das ja mal, vielleicht ist die Zeit einfach noch ein bisschen zu kurz. Aber nein, bereut es gar nicht.
Während für Özcan Ateş also seit wenigen Wochen mit dem Assistenzbudget ein neues Leben begonnen hat, ist für Familie Weber das Assistenzbudget bereits seit 1,5 Jahren Alltag. Dank dem Projekt können sie ihre 9-jährige, schwer zerebral gelähmte Tochter Naomi zu Hause betreuen. Thomas Weber konnte dank dem Budget sein Arbeitspensum reduzieren und ist mehr zu Hause. Und zusätzlich kommt jeden Nachmittag eine Frau ins Haus und betreut Naomi, bis sie ins Bett geht. Das entlastet die Eltern, die nun nicht mehr Krankenschwester und Therapeut für ihre Tochter sein müssen, sondern Eltern sein dürfen, für Naomi und für ihre 2 Geschwister. Und so reicht die Zeit auch für zusätzliche Angebote. Als wir Naomi besuchen, darf sie ins Therapeutische reiten, begleitet von ihrer Mutter Nadja Weber. Auf dem Pferd sitzen, das gefällt ihr. Vergnügt lässt sie sich auf dem Pferd durch den Wald führen. Naomi kann nicht sprechen und für die Therapeutin ist es oft schwierig, mit Naomi Kontakt aufzunehmen.
Ich habe manchmal das Gefühl, es ist ja auch gerade egal, ob ich jetzt da bin oder ob ich nicht da bin, ob ich einen Witz mache oder nicht.
Mit Hilfe des Pferdes soll sie nun unter anderem lernen, ihre Umwelt besser wahrzunehmen. Mit Naomi zu leben ist für die Familie Weber oft nicht einfach. Die Eltern waren vor der Zeit mit dem Assistenzbudget immer wieder völlig überfordert und hätten Naomi wohl in ein Spezialinternat geben müssen. Dass sie nun zu Hause leben kann, ist für beide ein Segen.
Einfach wenn Naomi nicht da ist, dann merkt man das. Also sie fehlt irgendwie. Und auch die Kinder gehen etwa jetzt am Wochenende, am Sonntag am Morgen, wenn wir ein bisschen länger liegen bleiben, gehen sie zu ihr ins Zimmer und gehen Kassettchen hören. Und ja, so, wir sind eine Familie so. Oder? Und wenn Naomi jetzt nicht da wäre, also am Sonntagmorgen, und man nachher miteinander am Tisch sitzt und sie würde einfach fehlen.
Leben mit dem Assistenzbudget bedeutet für Familie Weber aber auch, damit leben, jeden Tag die Familie zu öffnen, jeden Tag eine Assistentin im Haus zu haben. Trotzdem, Thomas Weber meint,
sicher ist es eine Einschränkung, aber der Gewinn, den man hat, ist grösser, als dass die Einschränkung ist.
Das Assistenzbudget habe Ruhe in die Familie gebracht. Sie könnten nun wirklich als normale Familie zusammenleben und hätten als Eltern auch etwas Freiraum. Im Fall von Naomi wurde also ein Heimeintritt verhindert. Naomi kann zu Hause leben. Heimeintritte zu verhindern, das ist eines der Ziele, die das Bundesamt für Sozialversicherung mit dem Projekt Assistenzbudget verfolgt. Projektleiter Peter Eberhardt stellt jetzt bei Halbzeit des Projektes fest,
wir haben Leute befragt und es gibt Hinweise, wo Leute sagen, doch, ohne Assistenzmodell wären sie ins Heim eintreten. Das sind Aussagen von diesen Personen. Wir können aber noch nicht beziffern, wie gross das Potenzial insgesamt wäre.
Etwa 250 Personen sind beim Projekt dabei. Die meisten leben bereits heute zu Hause und werden dort betreut, oft von Familienangehörigen. Diese Familienangehörigen können nun eine Assistenz anstellen oder sich selbst Geld ausbezahlen.
Es ist ein Teil davon, ist wirklich die Entschädigung heute von bisheriger Gratisarbeit.
Nur ganz wenige, nämlich 26 Behinderte, sind tatsächlich aus dem Heim ausgetreten. Viele kämpften dabei mit ähnlichen Problemen wie Özcan Ateş. Eine rollstuhlgängige Wohnung zu finden, das schützende Heim zu verlassen, ist schwierig. Entsprechend beeindruckt zeigt sich Projektleiter Peter Eberhardt von jenen Menschen, die den Heimaustritt schaffen.
Das beeindruckt mich sehr. Ich habe sehr Freude, auch wenn ich sehe, wie Leute die Rollen übernehmen, wie sie reinwachsen und ihr Leben ganz anders in die Hand nehmen.
Ein Assistenzbudget für Menschen, die aus dem Heim austreten, wird wohl auch kaum umstritten sein. Diese Menschen gewinnen Selbstständigkeit und die Kosten sinken mit dem Austritt aus dem Heim. Schwieriger wird's dort, wo sich Familienangehörige neu einen Lohn auszahlen können. Dort wird sich zeigen müssen, ob die Politik bereit ist, dafür zu bezahlen oder ob sie von den Familienangehörigen erwartet, dass sie gratis die Betreuungsarbeit leisten. Das Projekt läuft noch 1,5 Jahre. Ob es verlängert wird, soll Anfang nächsten Jahres entschieden werden.
Neue Wege in der Betreuung von Behinderten, das war eine Zwischenbilanz von Monika Binotto. Und das war das Echo der Zeit vom Montagabend. Verantwortlich war Annelies Tennisch. Für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon war Hans Ineichen.